Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Zerbombte Städte, zerstörte Wasser- und Stromversorgung, fehlende Lebensmittel und Medikamente. Die Lage der Menschen in der Ukraine spitzt sich immer weiter zu und ihre medizinische Versorgung wird immer schwieriger. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen fürchtet, dass viele Krankenhäuser in Kiew und anderen Städten bald von medizinischem Nachschub abgeschnitten sein könnten, während die Zahl der Verletzten steigt. Wie den Menschen in der Ukraine und den umliegenden Ländern in der aktuellen Lage medizinisch geholfen werden kann, darüber habe ich vor der Sendung mit Christian Katzer gesprochen. Er ist Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland. Ich habe ihn zuerst gefragt, wo in der Ukraine und den umliegenden Ländern können Sie gerade konkret medizinische Hilfe leisten?
Also konkret medizinische Hilfe können wir besonders in der Ukraine gerade leisten. Wir haben ein Team in Mariupol, wir haben Teams in Odessa, in Lviv und in Kiew und dann in anderen kleineren Städten, vor allen Dingen in den Grenzregionen und im Westen des Landes. Was sehr schwierig ist, ist aufgrund der militärischen Lage direkt in den umkämpften Gebieten zu arbeiten, einfach weil die Sicherheit unserer Mitarbeitenden und der Patientinnen letztendlich dann auch natürlich totales Vorrang hat.
Wenn wir konkret darauf schauen, auf welche Weise können Sie helfen? Mit Medikamentenlieferungen, mit Schulungen, mit chirurgischen Teams? Welche Möglichkeiten gibt es da?
Genau, also wir haben zum einen eine Lieferkette aufgebaut, die unsere Lager in Westeuropa mit der Ukraine verbinden, sodass wir in den letzten Tagen viele Lkw-Ladungen an Verbandsmaterial, OP-Material und Medikamenten in die Ukraine bringen konnten, zum Großteil nach Lviv, und da wurde es dann ausgelagert. Und dann konnten wir das zum Teil dann halt nach Kiew weiter transportieren, sodass wir da mit Medikamenten und Verbandsmaterialien helfen können. Wir sind natürlich in Kontakt mit relativ vielen Krankenhäusern und Gesundheitsbehörden, um zum Beispiel so Trainings zu machen für die Aufnahmeeinrichtungen, wenn auf einmal sehr viele Verletzte gleichzeitig im Krankenhaus ankommen. Das wäre in Deutschland hier auch nicht so anders. Da sind nicht alle Krankenhäuser darauf vorbereitet. Da haben wir spezialisierte Teams, die genau das in anderen Konflikten wie im Jemen oder der Zentralafrikanischen Republik mit Krankenhausteams dort geübt und einstudiert haben, um auf diese Eventualität vorbereitet zu sein. Und gleichzeitig haben wir noch mehrere chirurgische Teams in der Ukraine auch on Standby, um da, wenn es Bedarf gibt, in Krankenhäusern mit chirurgischen Teams zu unterstützen, wenn dann halt wirklich auf einmal ganz viele Verletzte kommen sollten, einfach um da den OP wirklich rund um die Uhr betreiben zu können. Und gleichzeitig gucken wir mit den Behörden, was denn andere Gesundheitsbedarfe, wie zum Beispiel bei chronischen Krankheiten, ob da eventuell Medikamentenengpässe entstanden sind, wo wir unterstützen können, um sicherzustellen, dass alle Menschen halt einen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben.
Die medizinische Versorgungslage der Menschen in den umkämpften Gebieten, wie steht es da zum Beispiel um die Versorgung mit Medikamenten? Sie haben ja schon die Stadt Mariupol angesprochen, da haben Sie auch noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort. Was hören Sie von denen?
Wir haben, bevor die Stadt so stark umkämpft wurde, geschafft, einige Verbandsmaterialien und vor allen Dingen OP-Material in die Stadt zu bringen und an die Krankenhäuser zu verteilen. Wir wissen, dass diese Vorräte jetzt zum Großteil aufgebraucht sind und sind im Moment selber nicht in der Lage, da in die Stadt weitere Hilfslieferungen zu schicken. Wir sehen, und das hat natürlich einen riesen Einfluss auf die Gesundheitsversorgung. Ja, auch in den Gebieten, wo nicht direkt gekämpft wird, kommt dann doch die Gesundheitsversorgung immer wieder an Grenzen, einfach weil auch viele Menschen geflüchtet sind und halt Krankenhäuser dann einfach überlastet sind, schier auf der Anzahl der Patientinnen. Und zum Teil sehen wir auch, dass halt die zentrale Medikamentenverteilung im ukrainischen System nicht mehr überall funktioniert und versuchen da dann halt einzuschreiten und zu unterstützen.
Wenn wir noch kurz in Mariupol bleiben, dort ist ja vor einigen Tagen eine Geburtsklinik bombardiert worden. Die Bilder haben weltweit für Aufsehen gesorgt. Haben Sie zu dieser Klinik auch Kontakte bzw. wissen, wie die Lage dort inzwischen ist?
Zu der Klinik selber haben wir keine Kontakte, auch weil es einfach in einem sehr umkämpften Gebiet ist, auch dass wir unser Team da nicht hinschicken konnten. Und was wir aber wissen, ist, dass halt der Zugang zu Gesundheitsversorgung, gerade auch für schwangere Frauen, extrem schwierig ist. Ne? Das ist jetzt, viele Frauen brauchen halt Unterstützung oder medizinische Unterstützung auch bei der Geburt. Neugeborene müssen versorgt werden. Und das ist natürlich extrem schwierig, gerade in Gebieten, wo aktiv gekämpft wird, einfach weil die Gefahr besteht für das Leben von der Mutter als auch von den Kindern, wenn da keine Unterstützung gegeben werden kann.
Sie haben eben auch schon kurz die Hauptstadt Kiew erwähnt. Ihre Organisation fürchtet jetzt, dass viele Krankenhäuser in Kiew und auch anderen umkämpften Städten bald von medizinischem Nachschub abgeschnitten sein könnten, während die Zahl der Verletzten auf der anderen Seite steigt. Was bedeutet das für Ihre Arbeit?
Das bedeutet im Moment erstmal, dass wir halt wirklich versuchen, so viel wie möglich medizinisches Material und Medikamente in die Stadt zu bekommen. Wir haben es ja auch in Mariupol, haben wir gerade übersprungen, gesehen, dass es dann halt, wir rechnen damit, dass es eventuell schwierig wird, weitere Versorgung in die Stadt zu bekommen, wenn da noch mehr gekämpft wird als jetzt, sodass wir versuchen, halt die Lager zu füllen, um dann die Krankenhäuser in Kiew unterstützen zu können. Wir sehen, dass doch immer wieder es zu großer Zahl von auch zivilen Verletzten kommt, die unbedingt eine medizinische Versorgung brauchen. Wir haben ja das auch schon in den letzten Tagen mal wieder gesehen, dass zwar dieses Angebot für Fluchtkorridore oder Feuerpausen bestehen, aber natürlich es viele Menschen gibt, die aus den umkämpften Gebieten nicht fliehen können, weil sie zum Beispiel einfach sich nicht so bewegen können oder andere Gründe haben, oft medizinische Gründe, warum sie da nicht weg wollen oder sie vertrauen den angebotenen Fluchtkorridoren nicht, dass die sicher sind. Und dann gibt es immer wieder Menschen, die sich dann entscheiden, da zu bleiben, um zum Beispiel diese Menschen zu versorgen und auch viel medizinisches Personal. Und wichtig ist einfach, und es macht uns natürlich Sorgen, wichtig ist, dass diese Menschen auch weiterhin durch das internationale Kriegsrecht geschützt sein müssen und die kämpfenden Parteien wirklich sehr große Vorsicht in ihren Kampfhandlungen gegenüber Zivilistinnen walten lassen müssen und die auch zivile Einrichtungen vom internationalen Kriegsrecht geschützt sind. Und wir haben in anderen Konflikten gesehen, dass nach dem Verstreichen von solchen temporären Angeboten oft dann mit größerer Brutalität auch in Gebieten gekämpft wurde, in denen sich noch ZivilistInnen befinden. Und das macht uns natürlich große Sorge.
Mehr als 2,3 Millionen Menschen sind bereits auf der Flucht ins Ausland geflohen vor dem Krieg in der Ukraine, nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Wie können Sie diesen Menschen in den angrenzenden Ländern helfen, zum Beispiel in Polen, Moldawien, Rumänien oder der Slowakei?
Wir haben Teams in allen angrenzenden Ländern. Wir sind auch in Russland und in Weißrussland aktiv und gucken, ob wir da Hilfe zukommen lassen können. Wichtig ist, dass wir immer wieder mit den örtlichen Behörden in diesen Ländern in Kontakt sind. Wir haben Teams an den Grenzen, um zu sehen, ob es da medizinischen Bedarf gibt. Im Moment sind die Gesundheitssysteme in den Ländern, in die die Menschen aus der Ukraine fliehen, noch in der Lage, diese Menschen zu versorgen und medizinische Hilfe zukommen zu lassen. Wir sind aber auch dabei zu orientieren, ob eventuell Verletzte oder Menschen, die halt eine Gesundheitsversorgung in der Ukraine nicht mehr bekommen können, ob die eventuell dann in Nachbarländer verlegt werden können.
Ärzte ohne Grenzen war ja auch vor dem Krieg in der Ukraine aktiv mit Projekten gegen HIV und Tuberkulose. Was ist jetzt im Krieg aus diesen Projekten geworden?
Also wir haben die Projekte erstmal eingestellt aus zwei Gründen. Zum einen, weil sie sich sehr nahe der ehemaligen Frontlinie befanden und wir damit gerechnet haben, dass diese sich bewegen werden und es damit für die Teams unsicher wird, da zu arbeiten. Und zum anderen haben uns die Patientinnen auch gesagt, dass wenn es zu Kampfhandlungen kommt, sie nicht in dem Gebiet bleiben werden, sodass es prinzipiell erstmal keinen Sinn gemacht hat, die Kliniken offen zu lassen. Das Personal aus diesen Projekten arbeitet weiter mit uns oder ist zum Teil selber ins Ausland geflohen. Zu den Patientinnen haben wir zum Teil noch Kontakt. Was wir jetzt halt versuchen, ist, dass wir ein ähnliches Angebot im Westen der Ukraine aufbauen. Und darüber hinaus wissen wir natürlich auch, dass es in der ukrainischen Bevölkerung natürlich auch einen hohen Anteil an Menschen mit chronischen, anderen chronischen Erkrankungen gibt, Bluthochdruck, Diabetes, die natürlich für ihr Leben und Überleben Medikamente brauchen und durch eine oft überstürzte Flucht vor den Kampfhandlungen nicht dafür sorgen konnten, dass sie jetzt für Wochen Medikamente dabei haben. Und da gucken wir sehr genau, dass wir die ukrainischen Gesundheitsbehörden und die Krankenhäuser unterstützen können, um auch diesen Menschen eine medizinische Versorgung zukommen zu lassen.
Auch in Russland arbeiten Sie ja mit Gesundheitsbehörden und Nichtregierungsorganisationen zusammen, auch zum Beispiel gegen Tuberkulose, gegen Infektionskrankheiten. Wie beeinflusst der Krieg jetzt diese Einsätze?
Also wir als medizinische humanitäre Organisation richten unsere Arbeit immer und ausschließlich nach den medizinischen Bedürfnissen unserer PatientInnen. Und als neutrale und unparteiische Organisation sind wir in vielen Kriegen weltweit auf allen Seiten von Fronten aktiv. Insofern führen wir natürlich unsere Projekte in Russland oder in Weißrussland weiter, um den PatientInnen dort, die wir jetzt schon unter Behandlung haben, auch weiter Behandlung zukommen lassen zu können. Parallel dazu gucken wir, was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir versuchen, in sowohl Weißrussland als auch in Russland, ob es da medizinischen Bedarf gibt, aufgrund des Krieges in der Ukraine, wo wir dann unterstützen können.
Welche psychologischen und psychiatrischen Hilfsangebote können Sie denn den Menschen im Kriegsgebiet machen als Organisation?
Psychologische Unterstützung ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer medizinischen Angebote. Wir haben Spezialistinnen auf allen Ebenen, die da unterstützen können. Wir wissen, dass es oft nicht direkt nach der Flucht, also wenn die Leute dann zum Beispiel in Polen ankommen, da ist oft nicht die Zeit und die haben die Gedanken nicht da, sondern oft kommt der Bedarf wirklich erst Tage oder Wochen, nachdem ein ruhiger Punkt gefunden wurde, wenn die Leute dann wirklich dort angekommen sind, wo sie Gefühl haben, so pff, jetzt kann ich hier mich mal hinsetzen und ausruhen und dann... Ja, dann kommen die Gedanken, dann wird verarbeitet, was erlebt wurde und dann braucht es diese Unterstützung, sodass wir uns darauf vorbereiten, dass das in den nächsten Tagen und Wochen stark zunimmt.
Christian Katzer, Geschäftsführer der Organisation Ärzte ohne Grenzen über die medizinische Versorgung der Menschen in der Ukraine und den umliegenden Ländern.